Ja, liebe Geschwister, ich freue mich einerseits, dass wir diesen Tag doch hier unter Gottes Wort beginnen dürfen, auch mit diesem Lied. Ein neuer Tag beginnt und ich freue mich. Aber wenn ich ganz ehrlich sein will und möchte, dann stehe ich hier doch auch mit einer gewissen Trauer und Müdigkeit. Die letzten Nächte waren nicht sehr lang, die Arbeit da war sehr intensiv und groß und die Enttäuschung ist auch da. Und ich hoffe sehr, dass Gottes Wort uns wirklich erfrischt, auch an diesem Tag. Ich hoffe auch, dass ich hier nicht einschlafe beim Reden. Ich bitte um Verständnis, wenn ich auch ein bisschen müde wirke. Und wir wollen mit Gottes Hilfe dann beginnen. Ja, mein erster Vortrag ist überschrieben worden mit unserer persönlichen Hingabe. Und ich lese aus Römer 12, um dieses Kapitel. Und Kapitel 13 geht es ja heute an diesem Tag voran. Zunächst einmal die ersten drei Verse. Ich ermahne euch nun, Brüder, Schwestern sind dann immer eingeschlossen, durch die Erbarmungen Gottes eure Leiber darzustellen als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Schlachtopfer, welches euer vernünftiger Gottesdienst ist. Und seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung eures Sinnes, dass ihr prüfen möget, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Denn ich sage euch, durch die Gnade, die mir gegeben worden, jedem, der unter euch ist, nicht höher von sich zu denken, als zu denken sich gebührt, sondern so zu denken, dass er besonnen sei, wie Gott einem jeden das Maß des Glaubens zugeteilt hat. Ja, der bekannte Bibellehrer und Autor vieler Bücher, William MacDonald, hat dieses Kapitel überschrieben mit dem Satz, die Auswirkungen des Evangeliums auf unser alltägliches Leben. Und ich denke, das ist eine sehr passende Überschrift. Nun, wer den Römerbrief ein wenig kennt, der weiß, dass mit Kapitel 12 ein ganz neuer Abschnitt oder ein neuer Teil des Briefes beginnt. Bisher hat Apostel Paulus in 8 sehr wichtigen, grundlegenden Kapiteln das Evangelium beschrieben, wo es zunächst um den Einzelnen geht. Da geht es um die Sünde, da geht es um die Rechtfertigung, da geht es dann um die Heiligung und um die Bewahrung des Herrn bis Kapitel 8 etwa. Und in den folgenden 3 Kapiteln, da geht es dann um die Juden als Volk und auch um die Nationen oder Heiden, als eine Gruppe, die beide ihr Heil, ihre Errettung dem Erbarmen Gottes verdanken. Aber jetzt ab Kapitel 12, da geht es um die praktischen Konsequenzen, die aus den ersten 11 Kapiteln im Leben eines jeden, der das Evangelium verstanden hat und der dem Evangelium geglaubt hat, sichtbar werden müssen. Nun, über die ersten 8 Kapitel, Römer 1 bis 8, ist in den vergangenen Jahrhunderten sehr viel gesprochen und vor allem auch geschrieben worden, seit der Reformation ganz besonders. Da gibt es ganz berühmte Kommentare zu. Kapitel 9 bis 11, darüber hat man sich bis in unsere Gegenwart unter Evangelikalen gestritten und gezankt. Da geht es um die Frage der Erwählung, da geht es um Frage um Israel oder hat die Gemeinde Israel ersetzt. Aber komischerweise über der Kapitel 12 bis 16, da hat man meist geschwiegen. Da gibt es gar nicht so viele Kommentare und Predigten drüber, weil es da nicht mehr um Dogmen geht, über die man streiten oder auch diskutieren kann, sondern hier geht es schlicht und einfach um Gehorsam, den Gott von uns erwartet. Und ich glaube, dass hier deutlich wird, dass Christsein also nicht nur daraus besteht, dass wir orthodoxe, rechtgläubige Lehren verstanden haben, sondern dem Paulus und dem Heiligen Geist, der ihn inspiriert hat, dem geht es darum, dass unser Leben verändert wird durch das Evangelium und unser Lebensstil geprägt wird wirklich von diesen Überzeugungen. Wenn ein Theologiestudium auf einer Hochschule oder auch auf einer Bibelschule, in Seminaren oder im Selbststudium das nicht bewirkt und nicht Hingabe an Christus zur Folge hat, Liebe zu Gottes Wort vertieft und uns nicht ein Stückchen Christus ähnlicher macht, dann war es umsonst eine Fehlinvestition an Zeit und Fleiß. Das wird dir ganz deutlich. Die Beschäftigung mit biblischer Lehre muss immer die Verherrlichung Gottes zum Ziel haben. Wir sollten dabei klein und demütig werden und unser Herr Jesus sollte überwältigend groß und herrlich aufleuchten können. Daher und deswegen endet dieser lehrhafte Teil des Römerbriefes mit Kapitel 11, Vers 36, das ist der letzte Vers in Kapitel 11. Denn von ihm und durch ihn und für ihn sind alle Dinge. Ihm sei die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Der bekannte Philosoph und auch Theologe und Denker und Autor Søren Kierkegaard schrieb vor etwa 180 Jahren, Christus will jetzt ebenso wenig, wie er es damals wollte, Bewunderer haben, geschweige denn Schwatzköpfe, sondern allein Jünger, Nachfolger. Und so beginnt auch hier dieses Kapitel 12 mit einem Paukenschlag, der uns aus allen Träumen und philosophischen Gedankengängen aufwecken, aufscheuchen möchte. Ich ermahne euch nun, Brüder. William MacDonald schildert in diesem schönen Buch »Nimm mein Leben«, dass man für 3,90 Euro bei 220 Seiten etwa kaufen kann, auf dieses Thema ein. Da geht es um Jüngerschaft, um Hingabe, nimm mein Leben, auch gerade um Römer 12 spielt in dem Buch eine wesentliche Rolle. Und er erzählt, wie er als kleiner Junge in seiner Familie Besuch kriegte damals von dem bekannten Autor und Prediger Henry Ironside, der wurde später Pastor in der Moody Church in Chicago. Und der hatte dann ihm als kleiner Junge ein Bibelvers beigebracht, in Reimform zu Römer 12, Vers 1. Das ist ein bisschen holprig übersetzt. Wir würden das vielleicht ein bisschen anders ausdrücken. Aber das hat er als kleiner Junge schon gelernt. Römer 12, Vers 1, so wichtig wie sonst keins. Nur ihm sei es geweiht, dem Herrn der Ewigkeit. Ist er nicht über alles Herr, dann ist er es überhaupt nicht mehr. Römer 12, Vers 1, so wichtig wie sonst keins. Das finde ich sehr treffend. Wenn man das auswendig gelernt hat als kleines Kind, dann kann man irgendwann auch einmal solch ein Buch schreiben, nimm mein Leben. Und dieses kleine Wort, nun, was wir gelesen haben, ich ermahne euch nun, oder man könnte auch übersetzen, ich ermahne euch folglich, greift auf den lehrmäßigen Teil zurück und sagt mit anderen Worten, also wenn ihr verstanden habt, ist Römer 1 bis 11, und das ist ja wichtig, dann muss das klare Konsequenzen für unser Leben haben. Und dann, ich ermahne euch nun, oder folglich, da wird das griechische Wort parakaleo benutzt, und das bedeutet nicht, dass einer mit dem Zeigefinger kommt und droht, sondern dass da einer ist, der uns beiseite nimmt. Ich denke da an einen Trainer der Bundesliga, wenn das Spiel unterbrochen wurde durch ein böses Foul und meinetwegen die Sanitäter kommen und versuchen da zu helfen, dann nimmt der Trainer meist dann den einen oder anderen und den Kapitän der Mannschaft zur Seite, flüstert ihm ein paar taktische Anweisungen ins Ohr, klopft ihm auf die Schulter und ermutigt oder ermahnt ihn oder tröstet ihn und schickt ihn dann wieder auf den Platz. Ich denke, das ist so die Bedeutung von diesem Wort hier, was mit Ermahnung übersetzt wird. Das geht hier nicht um Strenge oder um eine unangenehme Sache, sondern es ist oft verbunden mit Ermutigung oder auch als eine Tröstung, eine Auffrischung weiterzumachen. Und ermahnt durch die Erbarmung Gottes. Und das ist sehr, sehr schön. Ich hoffe, dass ich das einigermaßen klar machen kann. Denn diese Erbarmung Gottes, die sind ja in den ersten 11 Kapiteln sehr deutlich gemacht worden. Und ich erinnere nur kurz, wir waren verloren, wir waren blind, wir waren tot. Christus hat uns erwählt, er ist für uns gestorben als unser Stellvertreter. Die Sünde ist gesühnt. Wir sind gerechtfertigt, begnadigt worden und geheiligt. Das ist großartig. Und diese Erinnerung, diese Ermahnung hier an unsere totale Verlorenheit und Gottes unfassbares Erbarmen, seine Liebe und sein Opfer, das soll die Motivation sein, nun auch unser Leben wirklich für ihn hinzugeben. In 2. Korinther 5, Vers 14, da schreibt der gleiche Apostel Paulus, die Liebe des Christus drängt uns. Und da ist zuerst einmal nicht unsere Liebe zu ihm gemeint, wie ich glaube, sondern die Liebe in dem Herrn Jesus oder die Liebe des Christus, die wir erkannt haben, die motiviert uns, die drängt uns, die kann uns nicht ruhig lassen, nicht mehr für uns selbst zu leben, sondern, so schreibt Paulus, sondern für den, der für uns gestorben ist. Der bekannte englische Dichter Isaac Watts, er hat sehr, sehr viele schöne geistliche Lieder getextet und teilweise wurden die auch in die deutsche Sprache übersetzt. Und er schrieb 1707 dieses schöne Lied und das macht das Erbarmen Gottes ein bisschen deutlich mit den Konsequenzen, die Gott von uns erwartet. Schau ich zu deinem Kreuze hin, wo du für mich gestorben bist, zu Schaden wird, was sonst Gewinn, was einst mein Stolz gewesen ist. Dein Kreuz zerstört den falschen Ruhm. Durch deinen Tod bin ich befreit, gebunden als dein Eigentum an dich allein für alle Zeit. Was ich zum Dank auch gebe dir, die ganze Welt ist noch zu klein. Der Dank für diese Liebe hier kann nur mein eigenes Leben sein. In Epheser 3, ab Vers 14, schreibt Paulus, dass er für die Epheser betet, dass sie, ich zitiere, in Liebe gewurzelt und gegründet sind, um völlig zu erfassen, welches die Breite und Länge und Höhe und Tiefe sei, und zu erkennen, die Erkenntnis übersteigende Liebe des Christus. Und dann folgt auch in Vers 20 und 21 ein Lobpreis der Herrlichkeit Gottes. Und Kapitel 4 beginnt dann ähnlich wie hier Römer 12 mit den Worten, ich ermahne euch nun, dass ihr würdig wandelt der Berufung, mit der ihr berufen worden seid. Das ist also interessant, wie der Apostel Paulus das immer so miteinander verbindet und deutlich macht, das muss Konsequenzen oder das wird Konsequenzen haben in unserem Leben, wenn wir die Liebe Gottes einen Eindruck davon bekommen haben, von der Größe, Tiefe und Länge und Höhe der Liebe Gottes. Ich erinnere gerne auch an einen Liedvers von Paul Gerhardt, der hat den etwa 100 Jahre vor Isaac Watts geschrieben, aus dem bekannten Weihnachtslied »Ich stehe an deiner Krippen hier«. Da geht es also nicht mal um das Kreuz, sondern da staunt Paul Gerhardt über den Herrn Jesus, über Gott, der Mensch geworden ist. Und da heißt es dann in einem Vers, »Ich sehe dich mit Freuden an«, und kann nicht satt mich sehen. Und weil ich nun nicht weiter kann, bleib ich anbetend stehen. Oh, dass mein Sinn ein Abgrund wäre und meine Seele ein weites Meer, dass ich dich könnte fassen. Das ist für mich so erfrischend, das zu sehen. Da betrachtet Paul Gerhardt den Herrn Jesus als Baby. Gott wurde Mensch. Und er hat nur den einen Wunsch, wenn ich doch nur meine Seele ein Abgrund wäre und ein weites Meer, dass ich das begreifen könnte, dieses Wunder, dass Gott Mensch wird. Und wie viel mehr auch, wenn wir dann zum Kreuz aufschauen. Und das Nachdenken über die Tatsache, dass der Jesus, der Sohn Gottes, als Baby in einer Futterkrippe liegt, bringt ihn zur Anbetung, für die er keine Worte mehr findet und er ringt danach, das irgendwie ausdrücken zu können. das wäre schön, wenn das in meinem Leben auch so irgendwie sichtbar würde. Und deswegen glaube ich, haben wir diese Ermahnung des Apostels oder des Heiligen Geistes, über die Erbarmung Gottes nachzudenken, sehr, sehr nötig in unserer Zeit. Auch unter Christen greift in dieser Zeit eine Heidenangst um sich. Die meisten Gesprächsthemen drehen sich um Corona, der Berliner Politik oder die Präsidentenwahl in den USA und deren Folgen. Und viele Geschwister haben die Freude am Herrn darüber verloren und ihr erster Gedanke beim Aufwachen ist, dass sie hoffentlich nicht von dem Virus infiziert worden sind. Viele bleiben bewusst am Sonntag zu Hause und meiden den Gottesdienst und die sitzen lieber vor dem Hausaltar, Fernsehen oder Internet, als sie die Gemeinschaft mit den Christen und die gemeinsame Anbetung Gottes zu suchen. Und wenn ich ehrlich bin, ist mir es auch nicht egal, ob Biden oder Trump die Wahl gewinnt oder wie sich die Infektionszahlen in Deutschland und in aller Welt entwickeln. Aber das darf doch meine Gedanken nicht beherrschen und meine Freude am Herrn und an Gottes Wort nicht beeinflussen. Und deswegen mein Wunsch und mein Gebet, haltet in euren Herzen und Gedanken das Feuer der Liebe Gottes brennend, dadurch, dass wir wirklich über die Erbarmung Gottes, über unseren Herrn Jesus, über sein Opfer nachdenken. Ich denke gerne an einen Antrag von Harold St. John, dem bekannten englischen Bibellehrer und Evangelisten, der als junger Christ in sein Tagebuch schrieb. Er schreibt da eine Erfahrung nieder in wenigen Sätzen. Das Wort Gottes ist so wunderbar lebendig und brennt in meinem Herzen. Gute Zeit im Zug, über Gottes stille Liebe nachgedacht. Am Tisch beinahe über den Gedanken an Christi Liebe zusammengebrochen. Das sind ganz kurze Mitteilungen, die etwas deutlich machen, wie hier ein junger Christ gepackt ist von dem Erbarmen Gottes, von der Liebe des Christus. Wie schön wäre das, wenn das auch in meinem Leben, in unserem Leben irgendwie deutlich würde, dass wir solche Erfahrungen machen, die nicht nur in Büchern beschrieben werden, sondern die man in unserem Leben auch erkennen kann. Dass wir zusammenbrechen oder fast zusammenbrechen beim Nachdenken über die Liebe Gottes. Wann haben wir solche Erfahrungen gemacht zum letzten Mal? Wenn ich da an mich denke, dann muss ich da auch traurig sein, dass ich da zurückdenken muss an vergangene Jahre, wo einfach diese Liebe zum Herrn so intensiv war, dass man wirklich manchmal sich nicht von der Bibel losreißen konnte und es nach Mitternacht wurde, einfach weil man so erfreut und erfüllt und bewegt war, dass einer manchmal dann auch die Tränen in die Augen kamen und eine ganz tiefe Dankbarkeit und Freude am Herrn deutlich wurde. Schenke der Herr, dass diese Erfahrungen mehr werden und bei euch öfter gefunden werden wie bei mir. Aber jetzt geht es um den Kernpunkt dieser Ermahnung des Paulus, das Ziel: Stellt eure Leiber als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer dar. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Darum soll es gehen. Und dieses Darstellen, diese Weihe, die wird im Alten Testament sehr schön beschrieben in einem Bild, das wir gut anwenden können, auch für uns. Und zwar in 2. Mose 29 und 3. Mose 14. Da geht es also einmal um die Priester und auch um die Leviten, die zum Dienst, zum Gottesdienst eingesetzt wurden oder geweiht wurden. Und in 2. Mose 29, da geht es um eine ganz andere Gruppe von ehemaligen Aussätzigen, die aber gereinigt wurden und die wieder ins Volk Gottes aufgenommen werden. Also zwei ganz verschiedene Personengruppen, aber die hier geweiht werden und geheiligt werden. Die Priester in 3. Mose 14. Und für diese beiden Personengruppen wurden dann Opfertiere geschlachtet. Und dann wurde von dem Blut der Tiere genommen. Und bei beiden, bei den ehemaligen Aussätzigen, wie auch bei den Priestern, die eingeweiht werden, da wird ihr rotes rechtes Ohrläppchen bestrichen mit dem roten Blut, dann die Daumen der rechten Hand und auf die große Zehe des rechten Fußes wird dieses Blut gestrichen. Also das ist hochinteressant, das auch anzuwenden auf uns. Das ist ja auch nicht schwer. Wir sind alle geheilte, gereinigte Aussätzige und wir sind auch gleichzeitig Priester. So sieht uns das Neue Testament, so sieht uns der Herr. Wir haben direkten Zugang zu Gott. Und dieses Ohr, was bestrichen wurde damals mit dem Blut, erinnert vielleicht an uns, an unseren Kopf, an unsere Sinne, ob die wirklich auch von diesem Blut gezeichnet sind und wir geweiht sind. Die rechte Hand an unsere Tatkraft, an unsere Begabungen, da hören wir dann nachher etwas drüber. Der rechte Fuß oder der Zeh am rechten Fuß an unsere Wege in der Nachfolge. Und das will doch ausdrücken, dass das Blut des für mich geopferten Herrn sollte mein Leben bestimmen, und zwar mein ganzes Leben, mein Denken, mein Handeln und meine Lebensausrichtung und auch meine Lebensziele. Ja, was damals im Alten Testament so farbig beschrieben wird, das muss auch oder sollte in unserem Leben irgendwie erkennbar sein. Ich erinnere an diese bekannte Geschichte von Charles Studd. Er war damals im 19. Jahrhundert ein weltbekannter Cricketspieler, zugleich auch ein Millionär. Er hat ein unwahrscheinliches Erbe bekommen von seinem reichen Vater, er war ein Farmer. Und dann kam er aber ganz spektakulär zum Glauben an den Herrn Jesus. Und dann hat er wenige Wochen später gesagt, wenn Jesus Christus Gott ist und Gott für uns starb, dann kann für mich kein Opfer für ihn zu groß sein. Und dann hat er auf seine Karriere als Sportler verzichtet, hat sein Millionenvermögen verschenkt an bekannte Missionare wie Georg Müller, Hudson Taylor, die Heilsarmee. Mit dem Geld wurde auch das Moody Bible Institute gegründet in Chicago. Die Heilsarmee bekam einen Teil davon und dann ging er als Missionar zunächst nach China, später mit seiner Frau nach Indien und im fortgeschrittenen Alter nach Afrika, wo er dort im Kongo dann auch gestorben ist. Ist das nicht großartig? Wenn Jesus Christus Gott ist und Gott für mich starb, dann kann es für mich oder kann für mich kein Opfer für ihn zu groß sein. Wenn das über unserem Leben stehen würde, das wäre wunderbar. Und seine Lebensgeschichte war für mich als junger Christ und auch für viele andere eine Herausforderung, wirklich konsequent in die Nachfolge Jesu zu treten. Was ich auch sehr ergreifend fand, das ist eine Begebenheit hier aus diesem Buch von William MacDonald. Und er schildert da eine Szene aus dem Leben des Missionars Alexander Clark. Ich lese das einmal vor. Als der Missionar Alexander Clark sah, wie ein Afrikaner von einem Löwen angefallen wurde, griff er nach seinem Gewehr, tötete den Löwen, brachte den Mann in ein Krankenhaus und sorgte für ihn, bis ihm gut genug ging, um wieder zu seinem Stamm zurückkehren zu können. Als Clark 2 oder 3 Monate später auf seiner Veranda saß, hörte er einen schrecklichen Tumult. Hühner gackerten, Enten quakten, Schafe blökten und Männer, Frauen und Kinder schwatzten durcheinander. Ein großer Afrikaner führte einen Zug von Vieh, Geflügel und Menschen an. Es war der Mann, den Clark aus dem Rachen des Löwen gerettet hatte. Zu den Füßen Clarks niederfallend sagte dieser Mann: Sir, dem Gesetz meines Stammes zufolge gehört der Mann, der von einem wilden Tier gerettet wird, nicht mehr sich selbst. Er gehört seinem Retter. All mein Besitz gehört Ihnen, meine Hühner, Enten, Ziegen, Schafe, Kühe, alles ist Ihres. Meine Diener sind Ihre Diener. Meine Kinder, er hatte einige, sind Ihre Kinder. Und meine Frauen, davon gab es auch einige, sind Ihre Frauen. Alles, was ich habe, gehört Ihnen. Kommentar von MacDonald: Es war einfach Dankbarkeit. wenn das bei uns auch so selbstverständlich wäre. Eure Leiber darstellen als lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Schlachtopfer, welches euer vernünftiger Gottesdienst ist. Da könnte man natürlich viel drüber sagen. Eure Leiber, das schließt natürlich den ganzen Menschen hier ein mit Geist, Seele und Leib. Und da geht es also nicht nur um Gefühle und um Emotionen. Und da denke ich an eine Begebenheit, ach, die ist bestimmt schon 40 Jahre her. In meiner Zagen fand eine Konferenz statt von Jugend mit einer Mission. Und wer diese Gruppe kennt, der weiß, dass das eine sehr missionarische, aber auch charismatische Gruppe ist. Und die hatten damals in meiner Zagen da in einem großen Heim eine Konferenz. Da waren etwa 200 Leute zusammen. Und der Kapitän, ich glaube, das Schiff hieß damals Anastasis oder so ähnlich, der hatte viele Erfahrungen mit dem Herrn gemacht, ein sehr, sehr sympathischer Mann, erzählte von seinen Erlebnissen und war wirklich beeindruckend, eine tolle Atmosphäre, auch alles irgendwie engagierte Leute, die da zusammen waren. Und ich saß da hinten, ich hatte noch nie so eine Art von Konferenz erlebt, in der letzten Reihe und hörte gut zu und staunte. Und in solchen Versammlungen kann man sich ja auch wohlfühlen, zumindest damals in der Zeit. Es war sehr warmherzig und so weiter. Und dann endete er seinen Vortrag mit einem Aufruf, wer jetzt von euch, und das waren ja alles Mitarbeiter, sich ganz mit Leib, Seele und Geist dem Herrn weihen möchte, sein Leben opfern möchte, der möge doch nach vorne kommen. Naja, und was passierte? Die ganze Mannschaft, die da zusammen war, alle traten nach vorne, der einzige sitzen blieb, das war ich da in der letzten Reihe, wurde dann sehr mitleidig angeguckt. Aber ich konnte einfach nicht. Du liebe Zeit nochmal hier öffentlich ein Versprechen ablegen, alles, was ich habe, Herr, gehört dir. Das wollte ich nicht tun oder konnte ich nicht tun. Oder das zu demonstrieren, das war mir zuwider. Und ich glaube, dass das auch sehr, sehr verkehrt ist, wenn man solche Aufrufe macht. Denn der Herr möchte, dass wir wirklich ganz nüchtern und vernünftige Entscheidungen treffen und nicht uns von einer Emotion mitreißen lassen. Das sollte man sich gut überlegen und die Kosten überschlagen. Watchman Nee, der schildert einmal eine Szene, die er erlebt hat und endet mit den Worten, die Hand an den Pflug lassen und die Tränen abwischen, das ist Christentum. Gott führt uns manchmal Wege, die wir nicht verstehen, wo auch manche Tränen fließen, aber die Hand am Pflug lassen, die Tränen abwischen, das ist Christentum. Das ist ein Schlachtopfer, das ist mit Schmerzen verbunden. Und Paulus ist ein Beispiel dafür. An drei Stellen berichtet er davon, im 1. und 2. Korintherbrief, das könnt ihr mal durchlesen, Kapitel 4, Kapitel 2. Korinther, auch 2. Korinther 4 und Kapitel 11, was dieser Mann durchgemacht hat im Dienst für den Herrn. Er hat aber die Hand am Pflug gelassen, sich die Tränen abgewischt, auch wenn er gesteinigt wurde, wenn er unter Räubern war, wenn er halb tot war, wenn er geschlagen wurde, wenn er unter falschen Brüdern war, Tag und Nacht auf der See zugebracht hat, in wilden Stürmen, oft dem Tod nahe, dass er am Leben verzweifelte, aber die Tränen abgewischt. Es war klar, er wollte die Hand am Pflug lassen. Und da würde ich gerne auf ein Buch hinweisen, das vor einigen Wochen erschienen ist, über einen Chinesen mit deutschem Namen, Siegfried Koll, der Untertitel Der verfolgte, aber nicht verlassene Deutsch-Chinese. Das sind 160 Seiten, auch mit einer Anzahl Bilder, die das Ganze ein bisschen dokumentieren und auch anschaulich machen. Diesen Mann habe ich 2005 oder 2006 kennengelernt in China, in Peking zunächst. Und ich wunderte mich, wie das möglich ist, dass ein Chinese, und das war offensichtlich klein, gelbe Hautfarbe, Schlitzaugen, ein nicht nur perfektes Deutsch sprach, sondern auch den Slang, den ich leider mitgebracht habe aus Wuppertal oder Schwelm, dort am Ruhrpott, am Rande des Ruhrpotts. Und ich traute meinen Ohren nicht. Wir saßen in der Lobby von einem riesigen Hotel viele Leute saßen da an irgendwelchen Tischen und Sofas und so weiter. Und schließlich kam dann dieser Chinese, von dem ich gehört hatte und den ich gerne kennenlernen wollte, betrat er mit 6 Begleitern oder 7 dann den Raum und kam auf uns zu, begrüßte uns ganz freundlich und erzählte uns seine Lebensgeschichte, die außerordentlich bewegend, spannend und erschütternd ist. Er hat 20 Jahre lang im Gefängnis gesessen, hat viel, viel dort erlebt. Und als er dann aus seinem Leben erzählte, dann habe ich ihn irgendwann mal unterbrochen und habe gesagt, lieber Siegfried, ich traue meinen Ohren und Augen nicht. Du bist offensichtlich ein Chinese, gelb, Schlitzaugen, das habe ich nicht gesagt, aber klein von Gestalt. Aber du sprichst Deutsch und dann auch meine Sprache, mein Dialekt und so weiter. Wie ist das denn möglich? Und dann hat er mir kurz erzählt, wie das eben kam. Als er 2 Jahre war, seinen Geburtstag kennt er gar nicht genau, er nimmt an, dass er etwa 2 Jahre damals war, wurde er vor die Tür mehr oder weniger eines deutschen Missionsehepaares gelegt oder eine Frau kam und bot ihn an, wenn sie nicht dieses Kind kaufen würden, dann würde es zugrunde gehen, es gab nichts zu essen und so weiter und so weiter. Und die beiden Missionare, ein Ehepaar Koll, Gustav Koll und seine Frau Lilly, haben dann dieses kleine Kind aufgenommen, schließlich auch adoptiert und dann erzogen, Heimaturlaub in Deutschland, in Wuppertal-Barmen und so weiter, dadurch auch hat er Deutsch gelernt und auch den Dialekt gelernt. Ab und zu war er mit der Mutter auch in England und ist praktisch mit 3 Sprachen aufgewachsen. Chinesisch natürlich in China, Deutsch und auch Englisch. Ja, und dann kam dann die Situation, wo Mao Zedong mit seinen Kommunisten etwa 1949, 1950 die Revolution durchführte. Und das hatte zur Folge, dass alle ausländischen Missionare ausgewiesen wurden. Sie mussten innerhalb von kurzer Zeit das Land verlassen. Und dann ist eine ganz bewegende Szene in seiner Lebensgeschichte, die hier auch beschrieben wird, wie dann die Mutter ihn nochmal beiseite nimmt, bevor sie abreisen und geht mit ihm auf die Knie und sagt zu ihm, Junge, alles, was du gehört hast und was ich dir beigebracht habe, was du erlebt hast, halt es fest, entscheide dich für den Herrn, halte ihm die Treue. Wir können dich jetzt nicht mehr bewahren und versorgen. Wir befehlen dein Leben der Gnade unseres Herrn an. Er war noch nicht bekehrt, er war inzwischen ein junger Mann. Und dann verlangten dann die Kommunisten von ihm, von diesem Siegfried, sein chinesischer Name war Sheng An, er sollte seine Eltern denunzieren. Sie seien amerikanische Spione. Nun, das konnte er nicht. Er hat dann mit anderen Worten gesagt, die haben mich aus der Gosse gezogen, die haben mich großgezogen, die haben mir die Bibel lieb gemacht, die haben mir den Herrn Jesus wichtig gemacht, auch wenn er noch nicht bekehrt war. Ich kann sie nicht denunzieren, das sind keine Spione. Die Folge war dann so das übliche Urteil damals, 20 Jahre lang Straflage. 20 Jahre lang keine Bibel, keine Gemeinschaft mit Christen. Kann man sich nicht vorstellen. Und als ich das so hörte, dann habe ich ihn wieder unterbrochen und habe gedacht, Siegfried, wie ist das denn möglich? 20 Jahre ohne Bibel, also ein Tag ohne Bibel, das ist schon ein Problem. Eine Woche ohne Bibel, wie kann man damit leben? Ein Monat ohne Bibel, ein Jahr ohne Bibel, undenkbar. 20 Jahre lang ohne Bibel und ohne Gemeinschaft, ja, wie kann man das durchstehen? Ach, meinte er, das wäre gar nicht so schlimm gewesen. Er hätte dann immer die ganzen Lieder und Bibelverse rezitiert in seinem Gedächtnis, was er früher so als kleiner Junge gelernt hat. Und dann begann er plötzlich in der Lobby ein Lied anzustimmen, das einige von euch vielleicht auch kennen. Es gibt es auch in Deutsch. Im Grunde ist das ein spirituell von den Negersklaven damals. Never alone, niemals allein, wo es im Refrain dann heißt, nein, niemals allein. Wird der Herr mich verlassen, niemals allein. Tja, das hatte er in Englisch dann gesungen, glücklicherweise. Ich und mein Freund Siegfried, wir haben uns dann ein bisschen umgeguckt, ob keiner zuhört oder zuschaut. Wir hatten ja immer noch den Eindruck, wir werden beobachtet. Das waren so unsere ersten Besuche in China. Aber ganz ungeniert sang er das Lied zu Ende und naja, wir haben so ein bisschen leise mit eingestimmt, aber doch sehr betroffen von dieser Situation. Und dann erzählte er auch, und dann das ist das, was ich auch deutlich machen möchte, was das bedeutet. Ein vernünftiger Gottesdienst ist und ein heiliges, Gott wohlgefälliges Schlachtopfer. Nach 5 Jahren Straflager, er war verheiratet mit einer gläubigen Frau, hatte 3 Kinder, kommt plötzlich sein Vorgesetzter, Soldat oder Wächter zu ihm und sagt: Siegfried, oder schenk an, ich habe dir eine traurige Mitteilung zu machen. Deine Frau ist sterbenskrank, die wird nicht mehr lange leben. Und aus diesem Grund bekommst du die Erlaubnis, am Wochenende nach Hause zu gehen und noch einmal dich von deiner Frau zu verabschieden. Ihr könnt euch vorstellen, wie dieser Siegfried sehr betroffen war. Er dachte an seine Frau, die er liebte, an seine Kinder, die er liebte. Wie wird es ihnen gehen? Er packt sein Bündel, macht sich dann auf den Weg. Ich weiß gar nicht genau, wo das jetzt war, ob er dann noch mit dem Zug gefahren ist oder mit dem Bus oder wie auch immer. Er wusste nur, er musste am Sonntagabend wieder zurück im Gefängnis sein. Und dann geht er so bedrückt und von diesen ganzen Vorstellungen, Fantasien in seinem Kopf nach Hause. Er sieht von Weitem sein Haus und ja, wie wird mich meine Frau empfangen? Was ist mit den Kindern? Wie geht es dann weiter? Und dann macht er die Tür auf und dann sieht er zu seiner Überraschung seine ganze Familie an einem Tisch sitzen. Die Frau und die Kinder löffeln da ihre Nudelsuppe, sagen keinen Ton, gucken alle nach unten. Und er sagt: Entschuldig mal, bin ich am Träumen oder was ist denn hier los? Und dann schließlich hebt die Ehefrau ihren Kopf und sagt: Siegfried, wir sind es leid, Angehörige eines Kontrarevolutionären zu sein. Wir halten das nicht mehr aus. Entweder du verleugnest deinen Glauben und dann wirst du auf bald entlassen. Oder aber der Scheidungsrichter weiß schon Bescheid, wir werden morgen zum Scheidungsrichter gehen und dann werden die Kinder meinen Namen annehmen und wir sind geschieden. Was macht man dann? Er brauchte nicht viel Zeit. Sein Leben gehörte dem Herrn und für ihn war es vernünftig, wenn auch schwer, die Hand am Fluch zu lassen und die Tränen abzuwischen. Und er sagte seiner Frau und den Kindern: Ich brauche keine Zeit für eine Entscheidung, sondern die Sache ist klar. Ich werde dem Herrn die Treue halten, ich kann ihn nicht verleugnen. Nächsten Tag sind sie dann zum Scheidungsrichter gegangen. Er hat sich noch ein paar Bilder mitgenommen, ein paar Erinnerungen an seine Familie. Und dann hat er seine Frau nie wieder gesehen, zurück ins Gefängnis, 15 Jahre lang. Die Kinder hat er dann anschließend getroffen. Und nach seiner Entlassung, er wurde auch rehabilitiert, wurde er dann Evangelist in den Untergrundgemeinden in China, im Norden Chinas, wurde vielen zum Segen. Das heißt, ein wohlgefälliges Schlachtopfer zu sein, ein vernünftiger Gottesdienst, dass wir als Mensch mit allen Emotionen, mit Leib, Seele und Geist unser Leben dem Herrn geweiht haben. Ja, das kann man nachlesen in diesem Buch und da werden auch so die Entwicklungen der letzten 60, 70 Jahre China gerade unter den Christen geschildert. Wen das auch so interessiert und für China betet, würde ich das sehr empfehlen zu lesen. Ja, ich muss so langsam zum Ende kommen. Ein paar Worte noch dann zu dieser Aufforderung und seid nicht gleichförmig dieser Welt oder dem Lauf dieser Welt oder diesem Weltlauf. Gleichförmig, das griechische Wort hier erinnert an ein Schema oder an eine Anpassung. Ein Ausleger, der übersetzt: Lasst euch nicht von der umgebenden Welt ihren Stempel aufdrücken. Es geht hier auch so um eine Prägung. Und ich weiß nicht, war es Peter Hane oder ein anderer Journalist, den er da vielleicht zitiert hat. Auf jeden Fall habe ich vor einigen Monaten gelesen und das habe ich nicht vergessen. Die Deutschen, früher ein Volk von Dichtern und Denkern, sind heute zu einem Volk von Feiglingen und Denunzianten geworden. Und interessant, das hat etwas mit der Gleichförmigkeit mit dieser Welt zu tun. Vor 2 Tagen konnte man im Spiegel unter der Rubrik Psychologie lesen, einen langen Artikel lesenswert, überschrieben: Ein Plädoyer gegen staatlich gefördertes Denunziantentum. Und das ist wirklich spannend und erstaunlicherweise hat das sogar der Spiegel berichtet und daran erinnert, wie das immer schon eine Methode war von Despoten, ob das jetzt Hitler war, ob das Mao Zedong war, die das schon vor vielen Jahrzehnten vorgemacht haben und wie darunter auch gerade Christen und andere gelitten haben. Und ich wusste ja von China, wie es da üblich war, auch, dass die Christen einander denunziert haben, um Vorteile zu bekommen. Das können wir heute kaum nachvollziehen, aber etwas Ähnliches entsteht in diesen Tagen. Ich weiß von Christen aus Guangzhou im Süden von China, das ist erst ein paar Monate her, da hat dann der zuständige Gouverneur oder Bürgermeister, wie sie sich nennt, dort in Guangzhou, in dieser Millionenstadt, einen Preis ausgesetzt, ich meine von $1,000 für jeden, der einen ausländischen Zeltmissionar mit Namen der Regierung nennt und dafür Geld kassieren kann. Kann man sich das vorstellen? Da sind viele Missionare, Chirurgen aus USA, aus Deutschland und so weiter, die dort arbeiten in der Gegend, natürlich sich nicht outen als Christen in aller Öffentlichkeit, aber in Wirklichkeit doch Menschen für den Herrn gewinnen wollen, die Chinesen missionieren wollen. Und da wird ein Preis ausgesetzt für diejenigen, die bereit sind, gegen Geld dann solche Männer zu verraten. Und Christen standen in der Versuchung, ich weiß nicht, wie sie sich verhalten haben, sich schnelles Geld auf diese Weise zu besorgen. Ist das nicht dramatisch? Wir können uns das schwer vorstellen, aber wir leben jetzt in einer Zeit, wo das zunehmend wahrscheinlich auch unter uns sichtbar werden könnte, dass Denunziantentum mit Geld gefördert wird. Und da brauchen wir uns nicht zu wundern, wenn die Angst um sich greift, von der dann auch Christen angesteckt werden und sich dem Schema dieser Welt anpassen. Das ist dramatisch. Wie viele Ängste sind damit verbunden? Misstrauen wird geschürt und das merken wir jetzt auch schon in den Gemeinden, wie man einander begegnet und was man sich nicht mehr sagt und worüber man nicht mehr spricht. Und deswegen ist dieses Wort so wichtig und aktuell für unsere Zeit. Seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung eures Sinnes. Werdet verwandelt. Das ist natürlich auch ein Thema für einen ganzen Vortrag. Wie kann man das verstehen? Ein Befehl, werdet verwandelt, dadurch, dass unser Sinn erneuert wird. Das scheint sich zu widersprechen. Wir können uns ja gar nicht selbst verwandeln. Wir können auch nicht unsere Gesinnung erneuern oder verändern. Das kann nur der Heilige Geist in unserem Leben bewirken. Und das möchte und muss Gott auch tun. Doch werden wir aufgefordert, werdet verwandelt. Da sehen wir wieder, wie im ganzen Neuen Testament diese beiden Dinge. Einmal die Souveränität Gottes, der alles wirkt. Und doch die Aufforderung an unsere Verantwortung. Helft mit. Bitte seid nicht passiv. Und sag nicht einfach, ja, der Herr muss es tun. Ich erinnere mich an ein Gespräch. Auch ein uns nahestehendes, glaube ich, Ehepaar, die auch beide dem Herrn dienen, aber jetzt getrennt leben. Und die Gespräche mit dem Bruder, sein Verhalten doch ein bisschen mal zu überdenken und zu revidieren, immer nur mit dem Satz quittiert wurde, ja, das muss der Herr tun. Ich kann nichts tun, das muss der Herr tun. Das geht nicht. Und so haben wir hier beides. Werdet verwandelt durch die Erneuerung eures Sinnes, dass ihr prüfen mögt, was der gute, wohlgefällige, vollkommene Wille Gottes ist. Tja, und aus diesem Grund würde ich ganz gerne schließen mit einem Lied, das ich aber leider vergessen habe einzustecken. Doch, da habe ich es doch. Das aus alten Zeiten vielleicht dem einen oder anderen auch bekannt ist. Das singt man heute nicht mehr im Allgemeinen. Melodie ist auch nicht so unbedingt so prickelnd, sondern ein bisschen einschläfernd. Aber der Text ist gut und ich zitiere aus diesem Lied nur 4 Strophen, die kurz sind, aber doch vielleicht auch unser Herz ansprechen. Und vielleicht ist es auch ein Gebet, was wir nachsprechen können. Nimm mein Leben. Nimm mein Leben, Jesus. Dir übergebe ich es für und für. Nimm Besitz von meiner Zeit, jede Stunde sei dir geweiht. Ich weiß nicht, ob wir das so nachbeten können. Nimm du meine Hände an. Denk bitte an den Aussätzigen und an den Priester. Zeig mir, wie ich dienen kann. Nimm die Füße, mach sie flink, dir zu folgen auf den Wink. Und dann die fünfte Strophe. Nimm, Herr, meinen Willen du, dass er still in deinem Ruh. Nimm mein Herz, mach hier schon dir zum Tempel und zum Thron. Der letzte Vers. Nimm du meiner Liebe Füll, Jesus, all mein Sehnen still. Nimm mich selbst und lass mich sein, ewig, einzig, völlig dein. Amen. Vielleicht darf ich noch beten. Herr Jesus, wir danken dir ganz herzlich, dass wir dein Wort haben, dass wir den Römerbrief haben und auch Kapitel 12. Und wir beten, dass du dieses Kapitel und auch Kapitel 13 uns wichtig machst, worum es dir geht. Herr, dass unser Leben wirklich einzig, völlig und allein dir geweiht ist. Ja, Herr, das musst du wirken. Und doch befiehlst du uns auch, dass wir erneuert werden und dass wir verändert werden und dass wir bereit sind, dir Gehorsam zu leisten. Und wir bitten dich um deine Hilfe. Aber wir bitten dich auch um diese Sehnsucht, ein Leben zu führen, das dich ehrt und verherrlicht. Lass es an diesem Tag so geschehen. Amen.